Ich habe hier schon alle Stühle gesehen, aber noch nicht alle ausprobiert, Uli. Aber vielleicht habe ich Gelegenheit, noch ein paar kennenzulernen. Sie fühlen sich alle ziemlich gleich an. Aber es ist jedes Mal überspannend, jetzt eure beleuchteten Gesichter zu sehen. Wunderbar. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ich hier bin. Bin immer gerne hier. Es gibt Themen, zu denen ich referiere, weil ich darum gebeten wurde. Und dann stelle ich fest bei der Vorbereitung, wie spannend das Thema ist. Ich entdecke Neues und freue mich dann, wenn ich meine Entdeckungen präsentieren kann. Dann gibt es Themen, die ich halte, weil sie mich beschäftigen und ich den Wunsch habe, darüber zu sprechen. Das ist meistens bei Predigten der Fall. Das ist auch heute so der Fall. Also dieses Thema, das habe ich mir selber vorgeschlagen, beziehungsweise dem Leitungsteam, und sie haben gnädig zugestimmt, auch wenn sie ja noch nicht wussten, was daraus werden soll. Aber Uli hat ja schon neugierig gemacht, dass das Thema ja vielleicht auch euch interessiert. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass es am Ende so ist. Mir ist aufgefallen, dass ich nicht nur bei dieser Thematik Schöpfung, Evolution, Schöpfungsvorstellungen, nicht nur bei dieser Thematik meine Meinung nicht allein von der Überzeugungskraft der vorgetragenen Argumente abhängig ist. Alle die Positionen, die ich jetzt auch gleich vorstellen werde, wenn es um Schöpfung geht, haben alle ihre Stärken und ihre Begrenzungen. Keines ist so eindeutig und überzeugend, dass es keine echte Alternative geben könnte, auch wenn man der Meinung sein kann und ihre Vertreter diese Meinung haben. Dennoch merke ich bei mir selbst, diese verschiedenen Denkansätze haben alle einen gewissen Appeal, eine gewisse Attraktivität. Aber die Frage, welchem Denkmodell ich mich zugehörig fühle, welche Argumente mich am meisten überzeugen, stelle ich fest, dass das eben nicht von den Argumenten selbst alleine abhängig ist, sondern von zwei anderen Faktoren. Einer, der vorgelagert ist, und einer, der nachgelagert ist. Vorgelagert die Frage, mit welcher Einstellung ich an das Thema herangehe. Und wie gesagt, spielt keine Rolle, welches Thema das ist. Welches Vorverständnis, welche Prämissen ich ansetze, mit denen ich die Argumente anhöre und sie mich dann entsprechend erreichen oder ich sie kritisch hinterfrage, weil ich eben nicht völlig unbelastet an ein Thema herangehen kann. Keiner von uns kann das. Und auf der anderen Seite, wenn ich mir Argumente anhöre und ich sie recht überzeugend finde und ich geneigt bin zu sagen, das ist es, dann stelle ich mir aber auch die Frage, was hat das für Folgen? Was bedeutet das? Was macht das jetzt mit mir? Was macht das mit meinem Denken? Was macht das mit meinem Leben? Welche Konsequenzen hat das? Und kann es sein, dass wenn ich diesen Gedankengang zu Ende denke und mich ihm verbunden fühle, dass ich dann in meinem Denken, in meinem Handeln, in meinem Glauben Dinge verändern? Wenn ja, dann stellt sich die Frage, was macht das mit mir? Ist das befreiend? Ist das ängstigend? Ist das verunsichernd? Ist das wunderbar? Oder ist das etwas, wo ich sage, eigentlich will ich das gar nicht? Und dann merke ich, dass diese möglichen Konsequenzen eine Rückwirkung haben darauf, ob mir die Argumentation jetzt sympathisch ist oder ob ich Vorbehalte habe. Ich habe das Ganze in einem Satz formuliert, den setze ich als Leitsatz voraus, den werde ich am Schluss in einer halben Stunde nochmal wiederholen und dazwischen will ich versuchen, das zu erklären und zu erläutern. Jede Interpretation der biblischen Schöpfungserzählung Ich werde nicht näher auf Genesis 1 und 2 eingehen. Wir haben ja gemerkt heute Vormittag, es gibt noch ganz andere Schöpfungstexte. Psalm 104, wunderbarer Psalm. Danke Bernhard für den Impuls. Wir hatten ein schönes Gespräch und ich habe den Psalm für mich entdeckt. Hiob 38, Psalm 8 und andere Texte. Aber wenn wir über Schöpfung und Evolution reden, dann sind wir doch meistens oder zumindest als erstes fokussiert auf Genesis 1 und 2, die beiden Schöpfungserzählungen dort. Jede Interpretation der biblischen Schöpfungserzählung ist verbunden mit bestimmten Annahmen und hat Auswirkungen auf das gesamte Glaubensverständnis. Das will ich dann erläutern. Diese Prämissen und Implikationen entscheiden mit darüber, welche Schöpfungsvorstellung jemand überzeugend findet oder ablehnt. Also in gewisser Weise begebe ich mich mit euch auf eine Metaebene. Ich versuche mich selbst, also ich rede hier von mir selbst, denke jetzt laut nach und lade euch ein, mitzudenken. Ich versuche mit euch auf einer Metaebene darüber nachzudenken, was macht die Argumentation über Schöpfung, Evolution mit mir? Wie objektiv, wie subjektiv, wie neutral, wie voreingenommen, wie nacheingenommen gehe ich an das Thema heran? Wo sage ich Halt, wo sage ich Vorwärts? Und diese Selbstreflexion, das ist das Anliegen, weil ich bei mir festgestellt habe, dass das in meinem Denken immer wieder vorkommt. Die Argumente, die für und wider über Schöpfung und Evolution sind nicht neu. Es gibt zwar immer wieder neue Ansätze, aber im Prinzip sind die Grundfragen dieselben. Die Herausforderungen, die Thesen, die Schlussfolgerungen sind im Prinzip gesetzt. Und trotzdem bin ich mit der Thematik nicht fertig. Und ich vermute, ihr auch nicht, sonst hätte euch das Thema gelangweilt und er hätte gesagt, Zeitverschwendung. Ich weiß eh schon, was ich glaube und brauche keine Hinterfragungen mehr. So, wunderbar. Dort habt ihr die drei Schritte, die ich gedanklich mit euch gehen möchte. Erstens, kurze Vorstellung der Variationen theologischer Schöpfungsvorstellung. Dann eine Reflexion über die Prämissen und schließlich über die Implikationen. Drei Schritte, das soll es sein. Zu den Variationen, können einen Schritt weitergehen, möchte ich euch drei Alternativen vorstellen, beziehungsweise euch an sie erinnern, denn sie sind euch, denke ich, im größten Teil bekannt. Beim ersten halte ich mich am längsten auf, weil man den biblischen Kreationismus, heißt biblischer Kreationismus der Kreationismus, der sich auf die Bibel beruft. Das ist jetzt kein Werturteil nach dem Motto, es ist biblisch, dann ist es okay, sondern es ist eine Beschreibung, dass diese Form von Kreationismus sich auf die Bibel beruft, also sprich in erster Linie auf Genesis 1 und 2. Es gibt ja auch außerhalb des Christentums kreationistische Vorstellungen, beispielsweise im Islam, und das ist sehr nett, dass man auch kreationistisch außerhalb des biblischen Rahmens denken kann. Ich konzentriere mich ausschließlich auf christliche theologische Schöpfungsvorstellungen oder die im christlichen Kontext vorhanden sind. Und mit theologische Schöpfungsvorstellungen meine ich eben Schöpfungsvorstellungen, die von einem Gott, Theos, aus gedacht sind. Der biblische Kreationismus geht davon aus, dass die belebte und die unbelebte Welt, das Universum, so würden wir das heute sagen, die Bibel kennt das Wort Universum nicht, aber die Welt als Ganzes, das alles, was da ist um uns herum, wie weit das auch immer geht, dieses Universum ist das Produkt übernatürlicher Schöpfungsakte Gottes. Man könnte einfach von Wunder reden im Sinne von, das ist nicht wissenschaftlich einfangbar, einfach erklärbar mit einem Mechanismus, sondern hier handelt ein Deus, ein Theos, in einem einzigartigen Sinne, um das zu produzieren, was es vorher nicht gab. Genesis 1 und 2 ist im kreationistischen Denken ein inspirierter, zuverlässiger, historischer Bericht über die Schöpfung. Jetzt muss man fairerweise das ein bisschen differenzieren, deswegen habe ich hier vier Untermodelle, vier Variationen, deswegen auch Variationen der Schöpfungsvorstellung, die innerhalb des kreationistischen Denkens Fuß gefasst haben. Ich will sie ganz kurz beschreiben. Modell 1, der sogenannte Kurzzeitkreationismus. Es ist wohl die radikalste Form des Kreationismus, sagt, dass eine 7-Tage-Schöpfung, Genesis 1, des gesamten Universums vor circa 6000 Jahren stattgefunden hat und dass unsere Erde und das Leben auf dieser Erde gleichzeitig mit dem gesamten Kosmos geschaffen wurde und meistens auch mit dem Zusatz ex nihilo, also aus dem Nichts. Diese Aussage beruht auf dem Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 3, in dem es in manchen Übersetzungen heißt oder hieß, dass Gott die Welt aus Nichts geschaffen hat. Ein Blick in das griechische Neue Testament zeigt, dass der Hebräerbrief sagt, dass Gott das Sichtbare aus dem Nichtsichtbaren geschaffen hat. Das ist ja nicht dasselbe. Das ist ein Unterschied, den man nicht übersehen kann. Ich will darauf jetzt nicht eingehen, will das nur der Vollständigkeit halber erwähnen. Dann gibt es eine etwas, ich nenne es mal moderatere, weil ich das eben radikal genannt habe, eine moderatere Version, die die Erschaffung des Universums als Ganzes, wir reden heute von 100 Milliarden Sternen, von 100 Milliarden Galaxien in unserem Universum und wer weiß, wie viele Universen noch dahinter auf uns warten. Vielleicht gibt es ja auch noch 100 Milliarden Universen. Also ein unvorstellbar großer Raum. Modell 1, 2, also das zweite Modell B hier, geht davon aus, dass das Universum durchaus vor Milliarden Jahren von Gott geschaffen sein mag, dass aber die Schöpfungsgeschichte sich speziell auf unsere Erde und was zu dieser Erde gehört, bezieht, also ein altes Universum und eine relativ junge 7-Tage-Schöpfung, die sich auf unserem Planeten Erde bezieht und dort Ordnung und Leben geschaffen hat. In den adventistischen Glaubensüberzeugungen, wie sie auf der vorletzten Generalkonferenz umformuliert wurden, Anlass war ja nicht zuletzt der Artikel Nummer 6 über die Schöpfung, der jetzt folgendermaßen gekürzt lautet, und wenn ich den jetzt vorlese, 4 Zeilen, dann hört ihr, dass die Frage Modell A oder B hier bewusst offen gehalten wird. Man weiß zwar von bestimmten Vertretern, welche Positionen sie vertreten, aber in der offiziellen Beschlussfassung gibt es diesen Spielraum, ob man den Kurzzeitkreationismus jetzt ganz eng fasst auf das ganze Universum oder weiter fasst, also enger fasst, wenn man so will, auf die Erde. Ich zitiere: In der Heiligen Schrift hat Gott die zuverlässige historische Beschreibung seines schöpferischen Wirkens offenbart. Er schuf das Universum, und vor nicht langer Zeit hat er in 6 Tagen, Zitat, Himmel, Erde und Meer gemacht und alles, was dazugehört, Zitat Ende, in 6 buchstäblichen Tagen, die zusammen mit dem Sabbat die gleiche Zeiteinheit bilden, die wir heute als Woche bezeichnen. Also sprachlich und gedanklich durchaus ein herausforderndes Konstruktum, allein von der Sprachflüssigkeit, die man hier vermissen kann. Hier legte man Wert darauf, dass bestimmte Aussagen formuliert werden, um die Deutungsmöglichkeiten doch einigermaßen einzuschränken oder festzulegen. Aber die Frage, ob das Universum mit dieser Erde komplett vor 6000 Jahren plus geschaffen wurde oder ob das Universum als solches schon viel älter ist, wird hier einfach mit einem Komma angedeutet. Er schuf das Universum, Komma, und vor nicht langer Zeit in 6 Tagen die Erde. Beides lässt also dann noch, der Spielraum ist da. Dann gibt es in christlichen Kreisen konservativer Couleur, evangelikal, vor allem auch in den USA, wie überhaupt bei diesen Vorstellungen, die sogenannte Lückentheorie. Die ist in adventistischen Kreisen nicht weiter bekannt oder beliebt. Da geht man davon aus, dass es eine Urschöpfung gab. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das steht sozusagen für sich, unabhängig von allem, was danach kommt in dem Kapitel. Das ist sozusagen eine Urschöpfung mit einer Welt, mit einem Sündenfall, mit Tod und Verderben und allem Möglichen. Und dann ist am Ende alles futsch und die Erde war wüst und leer. Und dann fängt Gott noch einmal von vorne an. Das heißt, Genesis 1 beschreibt dann Milliarden Jahre mit einer Urschöpfung. Dann ist sozusagen wieder Rückbau oder Rückfall, wüst und leer, der Geist Gottes schwebt und Gott sprach, es werde Licht und dann beginnt sozusagen eine zweite Schöpfungsrunde. Auf diese Weise, und das ist ja leicht erkennbar, denke ich, auf diese Weise wird versucht, die Spannungen und die Widersprüche zwischen Schöpfungsglauben und Evolutionslehre mit all ihren Argumenten, Paläontologie und Stratigraphie und was es da alles gibt, diese Spannung, diesen Widerspruch zu überbrücken, indem man sagt, ja, das ist alles richtig, das hat es gegeben, aber wir reden jetzt von dieser zweiten Schöpfung, deshalb Lückentheorie. Und dann gibt es noch eine Vorstellung innerhalb des Kreationismus, die auch von einer Erschaffung des Universums vor langer Zeit ausgeht und die 7-Tage-Schöpfung, wie sie in Genesis beschrieben wird, versteht als einen Hinweis auf verschiedene übernatürliche Eingriffe Gottes in das Evolutionsgeschehen. Damit wird der Beobachtung Rechnung getragen, dass Zufall, Zeit und Mutation nicht unbedingt den ganzen Evolutionsprozess ausreichend erklären lassen, weil doch in der Schöpfung scheinbar auch Sinn und Ziele eingebaut sind und Schönheit und Ordnung und Geist, kommen wir gleich noch drauf beim Intelligent Design. Und dass man sagt, und das ist auch in der Naturwissenschaft ja inzwischen ein Baustein, der sogenannte Katastrophismus, also nicht nur das Schöpfungs- und Sinnflutmodell, sondern dass tatsächlich in der Evolutionsgeschichte es sprunghafte Entwicklungen gegeben hat. Also nicht nur dieses Schleichende, dauert mal 1 Million Jahre, bis sich da was verändert hat, sondern sprunghafte Evolutionsschübe, die ihrerseits wieder eine Erklärung verlangen, wie ist sowas möglich, so über Nacht praktisch wachsen dem dann Flügel oder Beine oder was immer. Und dass dieses Modell erklärt, man nennt es dann progressiven Kreationismus, dass Gott die Schöpfung sozusagen etappenweise vollzogen hat. Also die 7 Tage nicht in 7 mal 24 Stunden, sondern immer wieder in der Erdgeschichte von der unbelebten Natur zur belebten Natur, zu den höheren Tieren bis zum Menschen, in den Evolutionsprozess direkt übernatürlich eingegriffen hat und diese sprunghaften Veränderungen seine Handschrift tragen. Das soll genügen, das ist jetzt für schon verwirrend genug, ich will darauf gar nicht näher eingehen. Ich wollte nur deutlich machen, Kreationismus ist ein Wort, hinter dem man ganz unterschiedliche Vorstellungen vom Schöpfung unterbringen kann. Was sie aber gemeinsam haben, hatte ich am Anfang gesagt, das Universum ist das Produkt übernatürlicher Schöpfungsakte Gottes und Genesis 1 und 2 sind ein inspirierter, von Gott gegebener Text, der uns Information gibt über diese Schöpfungsgeschichte, die Geschichte der Schöpfung dieser Erde. Zum Intelligent Design Modell 2, Dazu hatten wir ja im Frühjahr bei der Tagung Reinhard Juncker gehört und Wort und Wissen hat Argumentationen, die in diesem Bereich gehören. Wir haben die Argumente auch zum Teil gehört. Man kann sie auch nachlesen, im Internet jederzeit verfügbar. Intelligent Design ist auch sehr umstritten. Aber Ihre Vertreter argumentieren, das Universum kann und muss, und jetzt wohlgemerkt wissenschaftlich gesehen, das ist der Anspruch, nicht religiös gesehen, nicht theologisch gesehen, nicht fromm gesehen, sondern wissenschaftlich gesehen, muss man das Universum als das Produkt eines intelligenten Designers, deswegen Intelligent Design, verstehen, also eines Geistes. Anders lassen sich die Forschungsergebnisse nicht deuten. Dazu gibt es eine Masse Literatur, zustimmend, aber auch sehr kritisch. Aber die These ist, dass wir ohne die Annahme eines intelligenten Schöpfers das Produkt Welt nicht ausreichend erklären können. Dass also Zufall, Zeit, Mutation, Selektion nicht ausreichen, um diesen Entwicklungsprozess wissenschaftlich ausreichend zu begründen. Aus der Perspektive des Intelligent Design liegt die Wahrheit der biblischen Schöpfungserzählung in der Anerkennung dieses göttlichen Designers. Also um Intelligent Design zu vertreten, muss man nicht Christ sein, obwohl die meisten vermutlich aus dem christlichen Kontext kommen. Aber Intelligent Design versucht wissenschaftlich zu arbeiten, dass ich es trotzdem unter theologische Schöpfungsvorstellungen einordne, liegt daran, dass dieser intelligente Designer eben ein mit Wille und Energie und Planung ausgestattetes höheres, also göttliches Wesen ist. Und insofern ist es eine theologische Schöpfungsvorstellung, weil das Produkt ja auch Schöpfung ist, Schöpfung eines Designers. Das dritte Modell der theistischen Evolution ist ein Versuch zwischen Schöpfungsglauben, Kreationismus und Wissenschaftsdeutung, Evolutionslehre, eine Brücke zu schaffen, auf dem Gedanken basierend, dass die beiden zwar unterschiedlich sprechen, aber letztlich dasselbe meinen. Gott, so die theistische Evolution, erschuf das Universum, belebt und unbelebt, mittels der Evolution. Die Evolution ist also die Methode Gottes für die Schöpfung. Anders, so die Vertreter der theistischen Evolution, anders lassen sich die Ergebnisse der Wissenschaft nicht erklären. Also wir kommen an der gut Begründetheit evolutionistischer Welterklärung nicht vorbei. Andererseits kommen wir an dem Appeal, den die Heilige Schrift an uns hat, als Buch, das uns über Gott Bescheid gibt, auch nicht vorbei. Und der Versuch wird gemacht, beides zusammenzubinden, zusammenzuhalten, sodass sich Wissenschaft und Schöpfungsglaube nicht bestreiten und bekämpfen, sondern einander letztlich zuarbeiten und ergänzen. Vereinfacht gesagt, die Evolutionslehre beschreibt uns das Wie und Wann der Schöpfung. Die Bibel beantwortet uns das Warum und Wozu. Das kann man jetzt als simplifiziert bezeichnen. Also man kann ja alles hier kritisieren, alle diese Positionen. Und das wäre ein Kritikpunkt, dass es zu sehr vereinfacht ist. Aber es hat zumindest einen gewissen heuristischen Wert, wenn man das unterscheidet. Die Wissenschaft sagt uns, wie das Ganze abgelaufen ist und in welchem Zeitraum. Dafür würde dann nicht die Bibel verantwortlich zeichnen mit Chronologie und 7 Tage à 24 Stunden. Aber die Frage nach dem Warum, hat das Ganze einen Sinn und hat das Ganze ein Ziel? Gibt es also tatsächlich einen Plan dahinter? Ist da ein Geist, der diese Welt gewollt hat, geschaffen hat? Das liegt ja in dem Schöpfungsglauben drin. Diese Antwort liefert uns die Bibel. Der Unterschied zur naturalistischen Evolution, also einer Evolution, in der Gott null aktiv ist, selbst wenn es ihn gibt, hat er mit dieser Evolution nichts zu tun. Der Unterschied ist, einen Schöpfer anzunehmen, und zu argumentieren, dass es ohne einen Schöpfer nicht geht. Und insofern sagen dann wir Christen, wunderbar, haben wir immer schon gewusst, die Wissenschaft nimmt uns diesen Glauben nicht weg, sie hilft uns nur zu verstehen, wie der Schöpfer das gemacht hat. Ich habe ein Buch mitgebracht, also zu den Positionen Kreationismus. Ich habe also eines meiner Regale, ist so gefüllt mit lauter adventistischer, nicht adventistischer Literatur über Schöpfung und Evolution. Und das ist nur ein minimaler Ausschnitt der Literatur, die es dazu gibt. Über Intelligent Design habe ich ja schon gesagt, da kann man sich im Internet schlau machen. Unter dem Begriff findet man jede Menge Informationen und Erklärungen. Zur theistischen Evolution gibt es auch eine ganze Reihe Literatur. Aus adventistischer Sicht kenne ich dazu ein Buch, das habe ich mir gestern im Zug nochmal angeguckt. Das ist der Vorteil, wenn man nach Stuttgart fährt, dann kann man seine Bücher ein zweites Mal lesen. Ich habe gemerkt, ich habe das schon sorgfältig gelesen. Ich musste also nur das farbig Markierte nochmal lesen und habe das ganze Buch jetzt wieder auf dem Schirm. Understanding Genesis, Contemporary Adventist Perspectives. Das ist das erste und meines Wissens einzige, da mag ich mich irren, aber mir ist noch keins begegnet, Buch, in dem adventistische Autoren aus der Perspektive der theistischen Evolution über Schöpfung sich geäußert haben. Ein Buch von knapp 200 Seiten, herausgegeben von Fritz Guy, der Name dürfte am ehesten bekannt sein, Brian Bull und Irvin Taylor, im amerikanischen Kontext bekannte Autoren. Wer da mal reingucken will in der Pause, könnte das gerne machen. Das ist schon ein paar Jahre alt, ich glaube 2005 oder wann das war, 2006 von Adventist Today. Also da kann man sich informieren, das Buch müsste man wahrscheinlich noch im Internet finden, kann aber manchmal teuer werden, diese alten Bücher zu besorgen. So, es gibt natürlich andere Welterklärungsmodelle, die auch bewundernd von der Schöpfung reden, ohne jedoch vom Glauben an einen personalen Schöpfer intelligent und zielbewusst auszugehen. Nun noch mal zu meiner Eingangsthese und meiner Grundfrage, mit der ich an dieses Thema rangegangen bin. Unsere Überzeugungen entstehen und schweben nicht im luftleeren Raum, sondern sie werden von vielen Faktoren beeinflusst. Zum Beispiel unsere Vorbilder, unsere Erziehung, unser Bildungsstand, unser soziales Umfeld, unsere eigenen Erwartungen und Befürchtungen und vieles mehr. Das menschliche Gehirn ist keine Tabula rasa, keine Tafel ohne Text. Keine Tabula rasa, die objektive, vorurteilsfreie, von allen äußeren und inneren Beeinflussungen unabhängige Wahrheiten ansammelt und abspeichert. So funktioniert Denken nicht. Vielmehr spielen bei allen unseren Meinungen, Auffassungen und Überzeugungen immer auch subjektive Faktoren eine Rolle, die dazu führen, dass wir bestimmte Ansichten, bestimmte Begründungen und bestimmte Schlussfolgerungen für überzeugender halten als andere. Unser Denken befindet sich in einer ständigen, kreisförmigen Bewegung. Jedem Gedanken liegt ein gewisses Vorverständnis zugrunde, das diesen Gedanken ermöglicht und stützt. Im Prozess des Abwägens und Gewichtens von Argumenten und Gegenargumenten reifen dann bei uns Überzeugungen heran, die uns einen gewissen Halt und Sicherheit geben. Diese Schlussfolgerungen wiederum bilden die Grundlage, auf der neue Erkenntnisse wachsen und entstehen können. Dieser sogenannte hermeneutische Zirkel prägt unser gesamtes Denken, Argumentieren und Schlussfolgern, auch im Bereich des Glaubens und des Bibelverständnisses. Also es genügt nicht, wenn wir uns Argumente anschauen, Argumente für Schöpfung, Argumente für Evolution, Argumente gegen Schöpfung, Argumente gegen Evolution. Das ist nur ein Teilausschnitt des gesamten Denkprozesses über diese Themen. Die anderen entscheidenden Aspekte sind unsere Voreinstellungen Und die Frage, was diese Schlussfolgerungen mit uns machen, wie weit wir uns auf diese Schlussfolgerungen, die gewisse Denkansätze mit sich bringen, einlassen oder nicht. Und das Ganze ist in einer ständigen Bewegung, die man als Kreisbewegung sich vorstellen kann. Egal, wo du in diesen Prozess einsteigst, es ist immer alles beteiligt. Dein Vorverständnis, deine Argumente oder die andere und auch die Schlussfolgerungen, die sich daraus ergeben. In Bezug auf unser Thema heißt das, dass alle Schöpfungsvorstellungen, und wir konzentrieren uns auf die theologischen, von einem bestimmten Vorverständnis, ja, man kann sagen, von einem Vorurteil ausgehen. Und ich habe Vorurteil mit Bindestrich und großem U geschrieben. Vorurteil klingt negativ, aber ein Vorurteil ist eine sachliche Feststellung, dass all unser Denken voller Vorurteile ist. Wir hören ein Wort, wir haben ein bestimmtes Verständnis, was das Wort beinhaltet. Wir hören ein Argument und wir haben ein bestimmtes Vorverständnis, worum es da überhaupt geht. Also wir sind ständig voller Vorurteile. Und dieses Vorverständnis beeinflusst unsere eigene Argumentation beziehungsweise unser Hören der Argumente anderer. Und sie bestimmt das Ergebnis, das wir haben, mit. Und sie hat das Ergebnis anderer, die wir uns anhören, ebenfalls mitbestimmt. Ob wir nun eine Schlussfolgerung, die sich aus einem Argumentationsweg ergibt, zustimmen oder sie eher kritisch beurteilen oder sogar heftig ablehnen, hängt wiederum mit davon ab, ob uns die Folgerungen, die sich aus einem Ergebnis, einem intellektuellen Ergebnis, einem Schöpfungsmodell oder Evolutionsmodell ergeben, ob uns diese Folgerungen annehmbar erscheinen oder nicht, ob wir bereit sind, uns auf diesen Weg zu begeben, im Denken, im Glauben, im Leben, oder ob wir sagen, nee, diesen Weg kann ich nicht gehen, weil. Mit anderen Worten, ob uns Argumente und Begründungen überzeugen oder nicht, hängt nicht zuletzt davon ab, ob wir die dahinterliegenden Prämissen teilen, beziehungsweise die sich daraus ergebenden Implikationen bejahen oder nicht. Das ist das, was ich bei mir selbst beobachtet, bei allen Themen, egal worum es geht, auch bei diesem Thema. Und ich möchte jetzt im Folgenden in Kürze die Prämissen und die Implikationen der oben genannten drei Schöpfungsmodelle kurz beschreiben, in der Hoffnung, dass uns das hilft zu verstehen, warum bestimmte Schöpfungsvorstellungen von manchen, von dir oder von mir, entweder befürwortet oder kritisch beleuchtet oder abgelehnt werden. Das heißt, die Argumente sind die gleichen. Sie haben eigentlich das gleiche Gewicht. Alle hören die gleichen Argumente. Aber wir gewichten sie anders, je nachdem, mit welcher Prägung wir kommen und welche möglichen Schlussfolgerungen wir bereit sind mitzumachen. Daran entscheiden wir, ob wir Argumente für schwach oder für überzeugend halten. Ich erlebe das ständig bei allen Themen. Und wenn ich genau hingucke, erlebe ich es bei mir auch. Und jeder von uns kann sich persönlich die Frage stellen, ich werde sie euch am Schluss nochmal stellen, warum neige ich mehr zu diesem Schöpfungsmodell als zu einem anderen? Welche Vorurteile bestimmen mein Denken und welche Auswirkungen auf meinen Glauben und mein Leben halte ich für wünschenswert oder nicht? Beziehungsweise welche Folgerungen bin ich bereit in Kauf zu nehmen oder eben nicht? So, jetzt zu den Prämissen. Wir gehen einen Schritt weiter. Prämissen der theologischen Schöpfungsvorstellung. Ich habe euch drei Modelle vorgestellt. Ich würde sie kurz erläutern. Alle theologischen Schöpfungsmodelle gehen davon der Existenz eines Gottes als Schöpfer aus, der bestimmte Eigenschaften wie Intelligenz und Wille besitzt. Wird die personale Seite Gottes als das Gegenüber der Schöpfung abgeschwächt? Man kann sich ja Gott nicht nur ganz personal vorstellen, auch transpersonal oder unpersonal, wie auch immer. Je weniger personal man sich jetzt diesen Gott denkt, desto mehr nähert sich dem sogenannten Deismus, in dem Gott zwar die Welt angestoßen hat, aber nicht direkt in das Weltgeschehen eingreift, beziehungsweise dem Pantheismus oder Panentheismus, in dem die kategoriale Unterscheidung zwischen Schöpfer und Geschöpf aufgehoben wird. Der Gott der theistischen Evolution lässt sich auch so verstehen, also man kann jetzt, wenn man die theistische Evolution nimmt, hier einen gewissen deistischen, vielleicht sogar panentheistischen Gott sich denken, muss man aber nicht, also ich will nicht sagen, dass das so ist, aber man könnte es in diesem Modell mitdenken. Das lassen wir jetzt mal beiseite. Die Prämisse des biblischen Kreationismus ist die Überzeugung, also das ist sozusagen die Grundüberzeugung, und jetzt rede ich mal als Adventist, der auch in diesem Denken ja groß geworden ist, wie viele von euch auch, die Überzeugung, dass es sich bei dem Schöpfer, von dem wir da reden, in Genesis 1, um den Gott Abrahams, Israels und Isaaks und Jakobs handelt, den Vater Jesu Christi, der erlösend in das Weltgeschehen eingreift und in diesem Weltgeschehen seinen Heilsplan ausführt, von Schöpfung bis Neuschöpfung. Die Doppelrolle Gottes als Schöpfer und Erlöser bestätigt die Untrennbarkeit seines schöpferischen und erlösenden Handelns. Das ist ein Paket. Wenn man das aufschnürt, entgleitet dir alles. Das ist so die Prämisse. Schöpfer und Erlöser sind ein und derselbe. Habe ich keinen Schöpfer mehr, habe ich auch keinen Erlöser mehr. Ich kann den einen nicht ohne den anderen haben. Ich habe auch keinen Schöpfer ohne Erlöser. Erlösung selbst ist ein Akt der Neuschöpfung und bedarf derselben Eigenschaften und Fähigkeiten wie die Erschaffung der Welt. Wer also die Welt erlösen will, der muss sie auch schaffen können. Und wer die Welt schaffen kann, der kann sie auch erlösen. Diesem Denkmodell liegt also das, was ich das übergreifende biblische Gottesbild nenne. Natürlich gibt es in der Bibel verschiedene Bilder von Gott. Haben wir heute früh auch ein bisschen was von gehört, die nicht alle voll harmonisierbar sind. Und doch gibt es, finde ich, ich denke hier als systematischer Theologe, wenn ich die Schrift als Ganzes nehme, finde ich da ein Gottesbild von einem Gott, der als einziger anbetungswürdig ist, weil er schöpfungs- und heilsmächtig ist. Also die Anbetung Gottes, die er das Zentrum des Glaubens ansieht, Gottesdienst, Anbetung, Anbetung Gottes setzt voraus, dass Gott schöpfungsmächtig und heilsmächtig ist. Deshalb wird Gott angebetet. Nicht, weil es so hübsch aussieht, sondern weil er der Schöpfer ist und weil er der Erlöser ist. Das macht ihn zum anbetungswürdigen Gott. Und deswegen sollst du keine anderen Götter anbeten, weil es keinen anderen schöpfungs- und heilsmächtigen Gott gibt. Der Unterschied zwischen Kurzzeitkreationismus und Langzeitkreationismus spielt an dieser Stelle eine untergeordnete Rolle. Das Modell des Intelligent Design geht, wie schon der Name sagt, ebenfalls von einer höheren, der Natur über- und vorgeordneten Intelligenz aus, die für das in der Schöpfung vorbildliche Design ursächlich verantwortlich ist. Über das Wesen dieses Gottes, über die Eigenschaften des Designers, kann das Modell allerdings wenig bis gar nichts aussagen. Schließlich gibt es in der Natur nicht nur Ordnung, Planmäßigkeit, Schönheit, Altruismus, sondern auch Chaos, Zufall, Grausamkeit, Egoismus. Wie will man da aus der Natur das Wesen und den Charakter Gottes erschließen? Ist eigentlich unmöglich. Und schon gar nichts kann die Naturwissenschaft uns sagen über einen Erlöser, der für die Sünden der Welt stirbt und eine neue, vollkommene Welt schafft. Das Intelligent Design dient deshalb in erster Linie als ein Gedankenkonstrukt, das die Aporie, also die Verlegenheit eines kreativen Designs durch puren Zufall überwinden soll. Das ist ja ein schwarzer Schimmel. Ja? Kreatives Design durch puren Zufall. Also entweder Design oder eben ohne Sinn und Plan. Wenn aber in der Schöpfung Sinn und Plan zu finden ist und deshalb ein Designer gedacht werden muss, wie will man dann mit der vorfindlichen Welt umgehen? Intelligent Design sagt, wir brauchen den Gedanken, die Hypothese eines intelligenten Designers. Das genügt eigentlich. Das findet sich also im christlichen Kontext, ist aber nicht an ein christliches Bekenntnis gebunden. Deswegen gehe ich da jetzt nicht näher drauf ein. Die theistische Evolution geht von der Faktizität der Evolution aus, wie sie von der Wissenschaft behauptet und begründet wird. Dementsprechend bedarf die biblische Sicht, also das Lesen der Schöpfungsgeschichte, der Anpassung an die Ergebnisse naturwissenschaftlicher Forschung, um diesen Widerspruch irgendwie aufzulösen. Dass sich zwischen dem Mächtigen, vielleicht auch Allmächtigen, in jedem Fall liebenden und eine vollkommene, sündlose, gerechte Welt erschaffenden Vater Gott Jesu Christi auf der einen Seite und dem auf zufällige Mutationen und natürliche Selektion angewiesenen Gott der Evolution auf der anderen Seite eine Kluft auftut, ist offenkundig. Dennoch sehen sich die Vertreter der theistischen Evolution um der intellektuellen Redlichkeit willen genötigt, Gott als einen Player, einen Mitspieler im Evolutionsprozess zu denken. Angesichts dieser unterschiedlichen Herangehensweisen stellt sich die Frage, welches Gottesbild prägt meinen Glauben, mein Bibelverständnis, meine Sicht auf die Welt? Eure, unsere. Wie wichtig ist mir beispielsweise, ich denke hier laut mit euch, wie wichtig ist mir beispielsweise der Glaube an einen Gott, der mir als personales Gegenüber begegnet, den ich mit Du anreden kann, Stichwort Gebet, der direkt in mein Leben hineinwirkt, ich habe solche Wunder erlebt. Auf der anderen Seite genügt vielleicht auch die Annahme, dass der Designer Intelligenz und Wille hat und man seine Weisheit und Kreativität in der Natur erkennen und bewundern kann. Anders gefragt, welche Rolle spielt der sogenannte Erlösungsplan, in dem Gott als Sündenüberwinder und Neuschöpfer die entscheidende Rolle spielt? Und nochmal anders gefragt, welches Bild wirft die Arbeitsmethode Evolution, wenn man also vom theistischen Evolution ausdenkt, welches Bild wirft Gottes Arbeitsmethode Evolution auf sein Wesen und seinen Charakter als dem liebenden Vater, der das Leben seiner Geschöpfe will und nicht den Tod? Diese und weitere Fragen betreffen nicht nur unser Gottesbild, sondern alle Bereiche des Glaubens. Und jetzt bin ich mein Berufsleben lang systematischer Theologe und sehe, dass es nicht nur um die Frage nach Gott geht, sondern um die ganze Frage des Glaubens. Eigentlich geht es jetzt um Kaffee und Kuchen. Ne? Könnt ihr noch? Ja, also genau, also diese Frage Schöpfer, Nicht-Schöpfer betrifft die philosophischen, theologischen, hermeneutischen, ethischen, lebenspraktischen Bereiche und Konsequenzen, an denen sich entscheidet, welches Bild von einem Schöpfer wir mit uns tragen oder nicht. Den Gottes Intelligent Design lasse ich jetzt mal stehen, aber konzentriere mich in meinem Schlussteil auf die Frage, das klassische adventistische Gottesbild des Kreationisten, des Schöpfers, beziehungsweise ein Gottesbild, in dem Evolution ihren rechtmäßigen Platz hat und Gott mit Hilfe der Evolution die Schöpfung mit beeinflusst. Und die systematische Theologie beschäftigt nun mit all diesen Dingen. Ich gebe euch jetzt nur noch ein paar Stichworte. Wir brauchen jetzt die nächste Folie. Da ist alles drauf und ich mache das jeweils mit 2, 3 Sätzen. Christologie. Das Neue Testament sieht in Christus die Inkarnation des Logos, dem alles seine Existenz verdankt. Er ist der Ursprung der Schöpfung. Er ist das Ziel der Schöpfung. Er ist aber zugleich der Schöpfer der Welt, der durch seinen Tod die Sünde besiegt und die Macht des Todes bekrochen hat. Das Bekenntnis zu Jesus, wenn wir sagen, Jesus ist der Mittelpunkt des adventistischen und christlichen Glaubens, dann ist dieses Bekenntnis zum Erlöser automatisch auch ein Bekenntnis zum Schöpfer. Man kann den Erlöser Christus nicht vom Schöpfer Christus trennen und umgekehrt. Also es geht hier nicht nur um die Frage, hat Gott die Welt geschaffen und wie, sondern mein Christusbekenntnis ist ein Bekenntnis zum Schöpfer. Und was für ein Schöpfer ist dieser Jesus Christus, der das Heil schafft, der eine Neuschöpfung schafft und der das Evangelium in die Welt sendet. Der Heilige Geist hat auch seine Rolle, den lasse ich jetzt mal aus, er möge mir das verzeihen. Anthropologie. Nach biblischem Verständnis ist der Mensch zum Bild Gottes gemacht und erst durch den Sündenfall in die Todeszone geraten. Und die Erlösung durch Christus bedeutet die Wiederherstellung des Bildes Gottes im Menschen. Und da stellt sich die Frage, diese Spiegelbildlichkeit von Schöpfung und Neuschöpfung geht, scheint mal, verloren, wenn es dieses Spiegelbild eben nicht gibt, wenn es dieses Urschöpfung, Neuschöpfung, Sündenfall, Erneuerung nie gegeben hat. Wie kann man dann von der neuen Schöpfung reden, wenn die alte nicht einmal irgendwann funktioniert hat? Das Sündenverständnis hängt natürlich unmittelbar davon ab. Ist das, was wir Sünde nennen, nur ein Produkt unserer Gene, unserer animalischen Veranlagung, weil wir aus dem Tierreich herausgewachsen sind und letztlich das noch in uns tragen? Oder ist das biblische Verständnis von Sünde als eine Störung im Universum, die nie gedacht war und die überwunden werden muss, ein wichtiger Aspekt des Evangeliums? Die Soteriologie, die Erlösungslehre, die sagt, dass Christus Mensch wurde, um uns, Heilsgeschichte, zu befreien aus den Folgen des Sündenfalls und das tödliche Unheil in ewiges Heil verwandelt. Ein Erlösungsplan ohne Sündenfall klingt ein wenig wie ein Feuerwehreinsatz, ohne dass es brennt. Ekklesiologie, die Gemeinde, berufen, das Evangelium in die Welt zu tragen, das ewige Evangelium, das alle Menschen hören sollen. Was heißt denn nun ewiges Evangelium in Bezug auf den Schöpfer? Betet den Schöpfer an. Ja, welchen Schöpfer denn? Dazu braucht man ein Bild dieses Schöpfers, um zu sagen, diesen Schöpfer bezeugen wir der Welt. Ethik, dass das Auswirkungen auf die Ethik hat, ich denke, das kann jeder erkennen. Barmherzigkeit, Freiheit, Liebe, Gerechtigkeit als christliche Grundwerte spiegeln den Charakter Gottes wider, so sagen wir. Und daraus folgt ein entsprechender Umgang mit der Natur, Bewahrung statt Ausbeutung, ein Umgang mit den Mitmenschen, Altruismus statt Egoismus, ein Umgang mit uns selbst, Selbstwert statt Selbstverliebtheit. Verstehen wir uns im Überlebenskampf des Daseins als eigenmächtiger Herrscher über die Natur und die Mitgeschöpfe, dann gefährden wir möglicherweise unsere Lebensgrundlagen und zerstören die Bedingungen für ein friedliches Miteinander. Auch die Ethik ist also unmittelbar betroffen. Von der Hermeneutik ganz zu schweigen. Mit welchem Vorverständnis lesen wir die Bibel? Und welche Auswirkungen haben unsere theologischen und ethischen Schlussfolgerungen wiederum auf unsere Art, die Bibel zu lesen? Ein ganz spannendes Thema, wo man den hermeneutischen Zirkel illustrieren kann. Ich erspare euch das jetzt auch, damit ihr ein Stück Kuchen mehr kriegt. Kosmologie, ganz kurz erwähnt. Das Weltbild der Bibel, also jetzt mal nicht philosophisch, sondern man kann die Bibel so lesen, das Firmament, die Rakia, die Sterne, das Wasser drüber, der Ozean drunter, die Sonne macht da ihren Kreislauf, die vier Enden der Erde, die Säulen der Erde. Man kann das als Hinweis auf ein primitives Weltbild verstehen. Manche argumentieren sogar als Beleg für die wissenschaftliche Korrektheit der Bibel. Er hängt die Erde an nichts, Beispiel. Oder eben als poetischen Text, dessen Wahrheitsgehalt nicht im physikalischen Weltbild, sondern in der theologischen Weltdeutung liegt. Es gibt einen Gott, der diese Welt will und in dem wir unseren Platz haben. Auch hier bedingen sich Vorverständnis, Argumentation und Schlussfolgerung in einer ständigen gegenseitigen Abhängigkeit. Zuletzt die Eschatologie, die kommt immer zu guter Letzt, weil sie heißt ja die Lehre von den letzten Dingen. Eigentlich sollte sie heißen die Lehre von der Zukunft. Protologie und Eschatologie. Es gibt ein Sprichwort, Anfang und Ende sind Nachbarn. Also unser Schöpfungsverständnis und unser Verständnis von der neuen Erde, die im Neuen Testament ja eine ganz zentrale Rolle hat, sind unmittelbar voneinander abhängig. Sie sind, wie gesagt, Nachbarn. Die Schöpfungsvorstellung spiegelt sich in Vision der Vollendung wider. Müssen nur die Offenbarung lesen. Und das, was beim Werden des Kosmos nicht geschah, wird auch beim Werden des Neuen wohl kaum geschehen. Auch darum ist die biblische Schöpfungslehre für den adventistischen Glauben mit der Betonung der Parousie Christi von so besonderer Bedeutung. Paulus sagt, alles auf der Erde wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, die ganze Schöpfung seufzt bis auf diesen Tag und wartet auf die Geburt. Ich komme zum Schluss. Aufs Ganze gesehen sind alle die genannten Implikationen zurückzuführen auf die philosophische und existenzielle Grundfrage nach dem Sinn unseres Daseins. Hat unser Leben einen Sinn? Gibt es Absicht? Gibt es Zweck? Hat Gott einen Plan? Bin ich Teil eines Ganzen oder bin ich ein Staubkorn im Universum, das hin und her flattert und irgendwann bald vergeht? Ist die Welt das Werk eines liebenden Vaters, der mit seinen Geschöpfen kommuniziert und ihr Bestes will? Hilft der Glaube an einen Schöpfer bei der Suche nach unserer Identität und Zugehörigkeit sowie bei der Beantwortung der Lebensfragen nach dem Woher, Wohin und Wozu? So gesehen bildet Genesis 1 bis 3 das Fundament einer biblisch-christlichen Theologie und den richtungsweisenden Auftakt der Geschichte Gottes mit den Menschen. Und nun ein Zitat eines Nicht-Christen, Aristoteles: Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen. Ich begann mit der These, jede Deutung der biblischen Schöpfungserzählung ist verbunden mit bestimmten Vorannahmen und hat gewisse Auswirkungen auf unser gesamtes Glaubensverkenntnis. Diese Vorannahmen und diese Implikationen entscheiden mit darüber, welche Schöpfungsvorstellung wir akzeptieren oder kritisch beleuchten. Jetzt liegt es an euch, die Stimmigkeit dieser These und die Plausibilität meiner Begründungen zu beurteilen. Ich schlage vor, dass ihr euch persönlich fragt, welches Vorverständnis prägt mein Denken über die Schöpfung und welche Implikationen bin ich bereit umzusetzen oder lieber nicht. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.